Sai, Deutschland.
Herzlich willkommen zu unserer heutigen Sendung von Radio Sai Global Harmony Deutschland, dem Hörfunkprogramm der Satya Sai Vereinigung e.V. Deutschland. Sai Ram, mein Name ist Detlef Schmidt. Die erste Pflicht eines spirituellen Aspiranten oder Gottsuchers ist, sich in gute Gesellschaft zu begeben. Baba weist uns immer wieder darauf hin. Er sagt dazu, um einen guten Charakter zu entwickeln, brauchst du die Gesellschaft guter Menschen. Heute möchten wir dieses Thema näher beleuchten. Mehr dazu nach der folgenden Musik.
शांति प्रेम स्वरूपा प्रशांति निलया देवा
सत्य धर्म शांति प्रेम स्वरूपा प्रशांति निलया देवा
सत्य धर्म शांति प्रेम स्वरूपा प्रशांति निलया देवा शक्ति स्वरूपा बाबा हे दीन पालना बाबा
शक्ति स्वरूपा बाबा हे दीन पालना बाबा
हे प्रशांति निलया बाबा हे पूर्णावतारा बाबा शांति निलया बाबा हे पूर्णावतारा बाबा
प्रशांति निलया बाबा हे पूर्णावतारा बाबा
अल्लाह हो मौला हो धर्म शांति प्रेम स्वरूपा प्रशांति निलया देवा
सत्य धर्म शांति प्रेम स्वरूपा प्रशांति निलया देवा
रामा हो कृष्णा हो साई राम देवा हे प्रशांति निलया बाबा हे पूर्णावतारा बाबा
हे प्रशांति निलया बाबा हे पूर्णावतारा बाबा
अल्लाह हो
Gute Gesellschaft oder guter Umgang, Gesellschaft der Guten, der Gott hingegebenen, der Weisen, heißt im Sanskrit Satsang. Sat bedeutet Göttlichkeit, das heißt Sein, welches unvergänglich ist. Sang bedeutet Umgang. Der Umgang mit guten Menschen wird uns helfen, uns von der Bitterkeit des Lebens zu befreien und an Güte zuzunehmen, versichert uns Baba. Für den Gott Hingegebenen ist Satsang eine wichtige Hilfe auf dem Weg der Entwicklung, denn die Menschen, mit denen wir unsere Zeit verbringen, haben bis in das Innere hinein einen tiefgreifenden Einfluss. Hören wir Baba selbst.
Unser Körper ist voll göttlicher Schwingungen. Der Mind oder Verstand erzeugt Gedanken, und Gedanken sind nichts anderes als subtile Schwingungen. Wenn jemand übelgesinnt ist, erzeugen seine schlechten Gedanken schlechte Schwingungen. Wir sollten niemals einer Person mit schlechten Gedanken nahe kommen. Warum nicht? Weil die schlechten Schwingungen der Gedanken dieser Person in uns eindringen.
Divine vibration ga roopondutundi kaani mana bhavalu cheddaviga untunte anta cheddagaane kanipistundi.
Man sagt, meidet immer schlechte Gesellschaft, sucht immer gute Gesellschaft und tut immer Gutes. Ihr solltet die tiefere Bedeutung dieser drei Aussagen verstehen. Wenn ihr gut seid, wird euer Körper reine Schwingungen haben. Diese werden zu göttlichen Schwingungen. Doch wenn ihr verschmutzt seid, werdet ihr schlechte Gedanken haben. Dann wird doch alles andere schlecht erscheinen. Alles, was ihr seht und erlebt, ist eine Widerspiegelung eures eigenen Selbst. Ihr seht jemanden und betrachtet ihn als schlecht. Aber in Wirklichkeit ist derjenige gar nicht so. Es ist vielmehr eure eigene Schlechtigkeit, die durch diese Person wiedergespiegelt wird. Die sogenannte schlechte Eigenschaft des anderen ist lediglich eine Widerspiegelung eurer eigenen schlechten Eigenschaft. Das hat nichts mit dem anderen zu tun. Ebenso kommen all eure Eigenschaften, gute wie schlechte, als Widerspiegelungen zu euch zurück. Ihr braucht also gar nicht im Außen nach gut und schlecht zu suchen. Habt ihr gute Gefühle, dann werden alle Schwingungen, die von euch ausgehen, automatisch gut sein.
Hari Gopal Krishna
Sie hören Radio Sai Global Harmonie Deutschland. Das ist das Hörfunkprogramm der Satya Sai Vereinigung e.V. Deutschland. Warum sollen wir uns in guter Gesellschaft aufhalten? Und vor allem, was ist für uns gute Gesellschaft? Und woran erkenne ich, ob ich in guter Gesellschaft bin? Swami erzählt uns dazu folgende Geschichte.
Hütet euch vor schlechter Gesellschaft. Einst fing ein Jäger zwei wunderschöne Papageien. Er verkaufte einen an den Schlachter und den anderen an einen Haridasa, das heißt an jemanden, der Gläubige um sich versammelt und Gott Hari mit Gesang und Geschichten lobt. Nach 6 Monaten kam der Jäger wieder am Laden des Schlachters vorbei. Er erinnerte sich an den Papagei und betrat den Laden. Im gleichen Moment hörte er die schrille Stimme des Vogels:
»Fange! Töte! Zerschneide! Fange! Töte! Zerschneide!«
Er verließ den Laden und sann über die Worte nach, die der Papagei gesagt hatte. Da er nun gerne wissen wollte, was aus dem anderen Papagei geworden war, ging er in den Ashram der Haridasa. Der Papagei im Käfig flatterte voller Freude mit den Flügeln und rief aus:
»Willkommen! Willkommen! Hare Rama! Hare Rama! Rama Rama Hare! Hare Krishna! Hare Krishna! Krishna Krishna Hare!«
Der Jäger war hoch erfreut über den Anblick des Papageis und über seine Worte. Während er zu seiner Hütte zurückkehrte, gingen ihm die Worte der beiden Papageien durch den Kopf und er wunderte sich, dass sie in Ton, Stimmung und Inhalt genau das Gegenteil waren. Die Worte des einen waren abscheulich und abstoßend, die des anderen lieblich, besänftigend und feinsinnig. Die Umgebung und die Gesellschaft, in der sie aufwuchsen, hatten diesen großen Unterschied bewirkt. Es heißt richtig: Sage mir, wer deine Freunde sind, und ich sage dir, wer du bist.
Thank you.
Diese eben gehörte Geschichte und viele andere können Sie als Buch oder als Hörbuch unter folgender E-Mail-Adresse beim Satya Sai Buchzentrum in Dietzenbach bestellen. buchsai@aol.com. Ich wiederhole, buchsai@aol.com. Bei einem Sai-Treffen in Bad Segeberg habe ich die Anwesenden gefragt, was sie unter guter Gesellschaft verstehen.
Oh, das ist jetzt aber eine Frage, ne? Gute Gesellschaft. Also das heißt, dass Leute gutes Benehmen haben.
Menschen, die ein gutes Herz haben, die voller Mitgefühl sind, hilfsbereit sind.
Ja, wir sind hier zusammen, das ist eine gute Gesellschaft. Wir lassen uns inspirieren durch im Gespräch miteinander. Wir lassen uns inspirieren über die Studienkreise und Vorträge, die wir hier haben. Und das ist hier wunderbar zu spüren.
Gute Gesellschaft sind Leute, die hilfsbereit sind, tolerant, freundlich, meist gut gelaunt sind.
Ja, also wenn ich jetzt an Kinder denke, finde ich gute Gesellschaft. Eine Gesellschaft, wo Frieden entsteht. Also wenn die Kinder zusammen sind, dass keine aggressiven Handlungen erfolgen oder Streit, sondern eben friedliches Spielen, wo sich Freude entwickelt. Insgesamt finde ich gute Gesellschaft inspirierend. Inspirierend auf dem Weg zu Gott.
Nette Leute, die auch gut mit der Natur umgehen, auch gut gelaunt sind und nicht im Stress sind.
Inspirierende Gesellschaft, die uns zu Gott anhebt.
Kann ich nicht sagen. Die mir nichts verderben, so die nicht vollkommen negativ eingestellt sind.
Positive Gedanken, herzhaftes Lachen.
Unter guter Gesellschaft verstehe ich Menschen, die nach den Werten von Satya Sai Baba leben.
Tolerante Menschen, zumeist Menschen, die Gott zugewandt sind. Ja, und liebevoll und mich nicht verletzen.
Meine Familie, meine Feinde. Tja, an denen reife ich.
Mit Menschen zusammen zu sein, mit denen man zusammen die Freude teilt, die Gespräche und wo eine Verbindung von Herz zu Herz da ist.
Menschen, die mit den gleichen Zielen und Werten ausgerichtet sind wie ich. Und die versuchen, das Gute auf der Erde zu leben, an sich zu arbeiten und an ihrem Ego zu arbeiten.
gute Gesellschaft ist Gesellschaft, die Gott sucht, die Erfolg im Leben vielleicht daran misst, wie freundlich man miteinander umgeht, die nach Werten sucht, vielleicht auch Vorbilder hat, wie Gandhi, Mutter Teresa, Martin Luther King. Das ist für mich gute Gesellschaft.
Gute Gesellschaft, also Menschen, die auf dem Weg zu Gott sind, die sich freuen, die anderen gerne Gutes tun, aber gute Gesellschaft ist vor allem auch mich selbst an mein Göttliches anbinden. Gott ist die beste gute Gesellschaft. Sai Ram.
Sie hören Radio Sai Global Harmony Deutschland. Was ist gute Gesellschaft für mich? Und was kann ich tun, um in gute Gesellschaft zu kommen? Swami sagt dazu: Die Menschen, von deren Gesellschaft du am meisten profitieren kannst, sind diejenigen, welche über Gott, die Wahrheit, den selbstlosen Dienst am Nächsten und über die Liebe sprechen, die alle vereint. Diejenigen aber, die nichts von Gott wissen wollen, die sich seiner Existenz vielleicht nicht einmal bewusst sind, die nur danach streben, ihre Verhaftung an das Irdische noch zu verstärken, die Lüge, Ungerechtigkeit und Unterdrückung predigen und praktizieren, die dir vom Weg der Rechtschaffenheit abraten. Mit solchen Menschen sollst du keine Freundschaft pflegen. Sie gehören zu dem Personenkreis, den man um jeden Preis meiden sollte. Wenn du dich in schlechte Gesellschaft begibst, wirst du gegen deinen Willen Unrecht begehen, Dinge sagen, die du nicht sagen solltest, und Dinge tun, die du nicht tun solltest. Es gibt viele Möglichkeiten, sich in gute Gesellschaft zu begeben. Über eine von ihnen reden wir nach der nächsten Musik.
Das höchste meines Lebens ist, dich kennen, Herr. Das höchste meines Lebens ist, dich kennen, Herr. Dich kennen mehr und mehr, dich kennen mehr und mehr. Das höchste meines Lebens ist, dich kennen. Das höchste meines Lebens ist, dich lieben, Herr. Das höchste meines Lebens ist, dich lieben, Herr. Dich lieben mehr und mehr, dich lieben mehr und mehr. Das höchste meines Lebens ist, dich lieben. Das höchste meines Lebens ist, dir dienen, Herr. Das höchste meines Lebens ist, dir dienen, Herr. Dir dienen mehr und mehr, dir dienen mehr und mehr. Das höchste meines Lebens ist, dir dienen.
Wer den spirituellen Weg gehen will, muss sich stets um die Gesellschaft der Guten bemühen. Wenn du keine Freunde der beschriebenen Art finden kannst, dann bleibe lieber allein. Du versäumst nichts, sagt Swami. Auch wenn wir allein sind, können wir uns in gute Gesellschaft begeben. Wir sind in guter Gesellschaft, wenn wir gute Gedanken haben. Und wir bekommen gute Gedanken, wenn wir uns mit guten Dingen beschäftigen. Wenn wir zum Beispiel die Biografien von Heiligen lesen oder Geschichten über sie hören, dann sind wir in der besten Gesellschaft, die es gibt. Wir folgen den Erzählungen und sind in dem Moment mitten in der Geschichte, in der Gegenwart und der Gesellschaft der Heiligen und Weisen. Diana Baskin hat ihre Erlebnisse mit Bhagavan Sri Satya Sai Baba in ihrem Buch »Kostbare Erinnerungen« niedergeschrieben. Hören wir nun, was sie zu berichten hat.
Vor vielen Jahren hatte ich Swami einmal gefragt, wie ich die mit ihm verbrachte Zeit am besten nutzen könnte. Er antwortete: Wenn du heimfährst, erinnere dich an alles und denke über alles nach, was geschehen ist. So merkte ich, dass das Schreiben dieses Buches mir die Möglichkeit gab, all die kostbaren, mit Swami verbrachten Augenblicke wiederzuerleben und mich erneut in der Gesellschaft meines geliebten Bhagavan zu fühlen.
Liebe Hörer, ich habe aus diesem Buch für Sie eine schöne Geschichte ausgewählt, die mich tief berührt, weil sie zeigt, dass Baba unsere Wünsche kennt und immer mit all seiner Liebe bei uns ist.
Der Regenbogen. Nach der Rückkehr erzählte ich meinem Mann Joel voller Begeisterung von Sai Baba. Ich hoffte, dass vielleicht alle unsere Schwierigkeiten eine Lösung fänden, sofern ich ihn nur interessieren könnte. Ich fing an, Bilder von Baba im Haus aufzuhängen und Joel Bücher über ihn zum Lesen zu geben. Als ich Joel von den Materialisationen erzählte, die ich selbst gesehen hatte, hielt er sie für nichts als Tricks. Er hatte auf der Bühne mit Zauberern gearbeitet und wusste genau, wie Sinnestäuschungen hervorgerufen werden. Er dachte daher, er könne Sai Babas Wunder ganz leicht als Tricks entlarven und mir zeigen, wie sie zustande kommen. Sogar den gebrochenen Zeh meiner Mutter deutete er auf seine Weise um. Es wurde mir klar, dass man Joel nur mit Geduld überzeugen konnte. Das war ein wichtiger Punkt. Ein zu starkes Drängen meinerseits würde das Gegenteil bewirken. Wenn seine Freunde zu Besuch kamen, forderte Joel mich auf, das Bild jenes Typs zu entfernen. Er bezeichnete Baba immer als jenen Typen. Ich konnte Joel nicht für ihn interessieren, stellte aber fest, dass mein Glaube mit zunehmender Opposition immer stärker wurde. Nach der Geburt unserer Tochter Christina brach Joels Unternehmen zusammen. Er versuchte verzweifelt, es zu retten, scheiterte aber. Seine Freunde machten sich langsam aus dem Staub und das Leben begann schwer auf ihm zu lasten. Ich zeigte ihm ein Buch über Sai Baba von Arnold Schulmann. Es erweckte sein Interesse, weil Schulmann ein Bühnenschriftsteller und seiner Auffassung nach kein religiöser Fanatiker, sondern eher ihm ähnlich war. Joel dämmerte, dass vielleicht etwas Wahres daran sein könnte. Er begann, Schulmanns Buch Freunden zu zeigen und erklärte ihnen, wie jener Typ Dinge aus der Luft materialisierte. Wie toll wäre es, ihn dabei zu beobachten. Auf die Frage seiner Freunde, was jener Typ für ihn materialisieren solle, antwortete Joel, »Einen Regenbogen.« Einen Regenbogen konnte man nicht aus dem Ärmel schütteln. Das würde Babas Echtheit beweisen. Der Hauptgrund für eine Indienreise zu Baba war aber, laut Joel, seiner Frau zu beweisen, was für ein Dummkopf sie war, auf diesen Betrüger hereinzufallen. Christina war 1,5 Jahre alt, als wir uns nach Indien aufmachten. Bis zur letzten Minute änderte Joel ständig seine Meinung. Das hielt mich in Spannung, bis wir endlich im Flugzeug saßen. Erst dann fühlte ich mich sicher. Bei unserer Ankunft im Ashram war Joel über die primitiven Lebensbedingungen entsetzt und schimpfte endlos, während wir unser Gepäck ausluden. Meine Mutter war schon seit einem Monat im Ashram und da wenig Räume zur Verfügung standen, teilten wir einen Raum mit ihr. Wir kamen von Bangalore, wohlversorgt mit Nahrung, Matratzen und allem, was notwendig war, um unsere verwöhnten westlichen Körper zu verhätscheln. Ich war glücklich und heiter, sah aber, wie Joels Spannung zunahm. Er brauchte ein Ventil. Da das Rauchen im Ashram verboten ist, ging ich mit ihm auf den Hügel hinter unserem Zimmer, um außerhalb der Begrenzungen zu rauchen. Am späten Nachmittag saßen wir auf einem großen Felsen und schauten auf das Tal von Puttaparthi hinab. Es war herrlich, wir konnten meilenweit sehen und den Fluss da unten verfolgen, der sich durch das friedliche, von Bergen umgebene Tal schlängelte. Tiefe Stille lag über der Landschaft. Plötzlich schaute Joel zum Himmel auf und rief verwundert und überrascht, »Sieh! Sieh den Regenbogen!« Ich schaute auf und sah einen höchst sonderbaren Regenbogen. Er war nicht gekrümmt, sondern stieg gerade in den Himmel auf und begann, während ich zusah, sich langsam vom Boden her aufzulösen. »Was ist so interessant daran?« fragte ich ihn. »Erinnerst du dich nicht? Das war es, worum ich Sai Baba bitten wollte, um einen Regenbogen«, antwortete Joel leicht erschüttert. Ich gab keine Antwort, weil ich Joels Bitte für absurd hielt. Warum sollte Baba sich die Mühe machen, ihm einen Regenbogen zu erschaffen? Nicht, dass ich dachte, er könnte keinen machen, aber warum sollte er etwas so Großes für einen solchen Zweifler tun? Ich teilte Joel meine Gedanken nicht mit. Ich wollte, dass er glaubte, aber seltsamerweise tat ich es nicht. Joel suchte den ganzen Himmel ab und stellte fest, dass er wolkenlos war. Es war ein vollkommen klarer Tag. Wir waren gerade angekommen und hatten noch mit niemandem gesprochen. Daher verwarf er die Möglichkeit, dass jemand Baba von seinem Wunsch nach einem Regenbogen erzählt hatte. Nur seine Freunde in Los Angeles wussten davon. Als wir zum Zimmer zurückkehrten, begrüßte uns Professor Casturi mit der wunderbaren Nachricht, dass Sai Baba uns für den folgenden Morgen zu einem Interview eingeladen hatte. Am Morgen warteten wir im Interviewraum darauf, dass Sai Baba herunterkäme. Joel stand am Fuße der Treppe. Als Baba unten angekommen war, sagte er zu ihm über das ganze Gesicht lächelnd: »Nun, Typ, wie gefiel dir mein Regenbogen?« und gab ihm einen liebevollen Klaps auf den Rücken. Joel stand sprachlos wie erstarrt, während Tränen in seine Augen traten und die Wangen herunterliefen. Auch mich überkamen Tränen und Scham, als mir bewusst wurde, dass mir ein Urteil darüber nicht zustand, ob die Bitte eines Menschen töricht war oder inwieweit jemand Babas Gnade und Liebe verdiente. Für Baba besteht kein Unterschied darin, einen Ring oder einen Regenbogen zu machen. Man kann auch keine seiner Materialisationen als groß oder klein einstufen oder behaupten, dass es ihm mehr oder weniger Mühe mache. Alle diese Beurteilungen basieren auf unseren falschen Vorstellungen. Sai Baba setzte sich auf einen Stuhl und wir versammelten uns auf dem Boden um ihn herum. Joel saß am Fuß seines Stuhles. Baba wandte sich einer Dame aus Mexiko zu und sagte: »Deine Knie tun dir weh.« Sie nickte. Baba warf einen flüchtigen Blick auf Joel, bevor er seinen Ärmel sorgfältig so weit wie möglich hinaufzog, das tut er oft für Zweifler, und seine Hand kreisförmig bewegte. Als er sie nach oben drehte, erschien Vibhuti auf seiner Handfläche, welches er der mexikanischen Dame gab. Dann wandte er sich mir zu und erkundigte sich, wie es meiner Tochter ginge. Ich antwortete: »Nicht sehr gut.« Sie hatte eine Erkältung und Darmprobleme. Wiederum bewegte er seine Hand und materialisierte eine frische Feige, die ich, wie er sagte, Christina geben sollte. Baba sprach und scherzte mit uns allen, und die Atmosphäre war fröhlich und anregend. Während dieser Stunde stand die Zeit still und war nicht zu messen. Jeder Augenblick war wie eine Ewigkeit. Nicht einmal die aufregendste Erfahrung, an die ich mich erinnern konnte, ließ sich mit der Freude vergleichen, in seiner Gegenwart zu sein. Ich begann, einen Seligkeitszustand zu erleben, der zunehmend intensiver wurde. Nach dem Verlassen des Interviewraums fing Joel sofort an, Nachforschungen über die Feige anzustellen, die Baba materialisiert hatte. Er ging hinaus in das kleine Dorf außerhalb des Ashrams, um festzustellen, ob sie dort Feigen verkauften. Er erfuhr, dass es nicht die richtige Jahreszeit für Feigen sei. Nirgendwo in Südindien gäbe es zu dieser Zeit eine einzige frische Feige. Joel erzählte mir, dass er im Interviewraum gerade gewünscht hatte, dass Baba eine Frucht materialisiere, als er es auch schon tat. Er hatte während der Materialisation aufmerksam Babas Hände beobachtet und keinen Schwindel festgestellt. Baba hatte ihn auch für einige Augenblicke beiseite genommen und ihm private Dinge über sein Leben erzählt, die keiner wusste und worüber Joel zu diesem Zeitpunkt auch nicht nachdachte. Gedankenlesen stand außer Frage. Joel fing an, von seinem Typ fasziniert zu sein. Ich dachte, unser Aufenthalt im Ashram und Joels zunehmendes Interesse an Sai Baba würden unsere Eheprobleme lösen und unsere Ehe festigen. Das war aber nicht der Fall. Wir stritten immer noch und die Meinungsverschiedenheiten nahmen sogar zu. Die anstrengenden Lebensumstände verursachten mehr Spannungen als je zuvor. Sehr bald waren unsere Nahrungsvorräte auf Erdnussbutter und Reis zusammengeschmolzen. Die Wegwerfwindeln waren verbraucht und Christina hatte ständig Durchfall. Ich schlief nicht, weil ich die ganze Nacht auf war, um für sie zu sorgen. Was die Situation noch verschlimmerte, war, dass es kein Wasser gab, um die verschmutzten Windeln auszuspülen und einzuweichen. Joel nahm meine nächtlichen Tätigkeiten und Sorgen nicht wahr, da er sein Klappbett auf die Veranda gestellt hatte und in Frieden die ganze Nacht hindurch schlief. Verzweifelt bat ich Joel, abwechselnd mit mir für das Baby aufzubleiben, aber er lehnte dies rundheraus und kühl ab. Ich war erschöpft und meine Nerven waren angespannt bis zum Äußersten. Am Morgen nach unserem Streit rief uns Sai Baba zum Interview. Sobald wir dort waren, konnte ich meine Tränen nicht mehr zurückhalten. Swami, nun nannte ich ihn so wie seine Devotees, war liebevoller und tröstender, als jede Mutter hätte sein können. Die von ihm ausströmende Liebe bewegte mich so, dass ich noch mehr weinte. Ich war verwirrt und wollte so gern Klarheit haben. So fragte ich Swami, wie man das Richtige vom Falschen unterscheiden könne. Er wusste, dass ich mich nicht auf mein Inneres konzentrieren konnte, da ich noch kein Selbstvertrauen entwickelt hatte. Daher versicherte er mir, liebevoll wie eine Mutter, die für ihr Kind bis zu dessen Reife Verantwortung übernimmt, dass er auf jedes meiner Gebete immer innerhalb einer halben Stunde antworten würde. Über alle die Jahre hielt er dieses Versprechen. Dieses wunderbare Versprechen und die liebevolle Zusicherung brachten die Tränen wieder zum Fließen. Swami lenkte mich schnell ab. Als würde er einem Baby eine Rassel vorhalten, bewegte er seine Hand und materialisierte ausgesucht schöne Ohrclips. Es waren Perlen, die von drei Reihen funkelnder Diamanten umgeben waren. Bevor er sie mir gab, befestigte er sie an seinen eigenen Ohren und strich seine Haare zurück, damit wir sie bewundern konnten. Als ich Swami mit den Ohrringen anschaute, fühlte ich mich um Jahrtausende zurückversetzt, in die Epoche des Krishna-Avatars. Krishna wird mit verschiedenen Juwelen dargestellt. Mir war, als hätte ich einen flüchtigen Blick auf die atemberaubende, auserlesene Schönheit geworfen, die man Lord Krishna zuschreibt. Später nahm Swami die Ohrringe wieder ab und befestigte sie geschickt an meinen Ohren, während ich zu seinen Füßen kniete. Swami wandte sich Joel zu und fragte, »Eifersüchtig?« »Nein«, sagte Joel. »Ich wusste, er war es nicht.« Ein Jahr später erfuhr ich, dass Swamis Bemerkung indirekt einem Mädchen gegolten hatte, das später zugab, wie schrecklich eifersüchtig es war, als ich die Ohrringe bekam. Es wusste, dass Swami diese Frage an Joel gerichtet hatte, um seine eigenen Gefühle nicht bloßzustellen und um es nicht zu demütigen. Sobald wir den Interviewraum verließen, nahm Joel einen meiner Ohrringe und biss auf die Perle, um festzustellen, ob sie echt war. Ich war wütend. Mein Bewusstsein sank sofort auf eine niedrigere Stufe herab, als ich meinem Zorn Luft machte über seine taktlose Art, meine kostbarsten Augenblicke mit Swami zu zerstören. Ich war aber auch zornig über mein eigenes, unreifes Verhalten. Es brauchte 7 Jahre der Übung, bis ich lernte, Joels Meinungen und Handlungen gleichgültig gegenüberzustehen. Im Rückblick erkenne ich, dass ich für mein Schicksal hätte dankbar sein sollen, anstatt zu murren, da unsere größten Schwierigkeiten immer unsere besten Lehrer sind.
हरि नाम गाते चलो सा चलते चलो
माधव गोविंद गोविंद माधव नाम गाते चलो
माधव गोविंद गोविंद माधव नाम गाते चलो
Wenn Sie sich zu unserer Sendung äußern möchten, dann schreiben Sie uns bitte eine E-Mail an info@radiosei.de. Ich wiederhole info@radiosei.de. Kommen wir nun zum Ende unserer Sendung. Wir danken dir, Swami, dass dein Wille sie ermöglicht hat und für die Führung bei der Gestaltung. Ich wünsche Ihnen, liebe Hörer, Begegnungen mit vielen gleichgesinnten guten Menschen und eine ständige Verbundenheit mit Swami. Seine Liebe hat mich zu liebevollen Menschen geführt, die ihre Erfahrungen mit Bhagavan gerne mit anderen teilen. Hören wir nun, was Andreas, der bereits vor 20 Jahren bei Baba war, damals erlebt hat. Mit dieser Geschichte verabschiedet sich von Ihnen das Team von Radio Sai Global Harmony Deutschland und am Mikrofon Detlef Schmidt. Andreas, was hat dich am meisten beeindruckt, als du bei Baba warst?
Die Präsenz. Und zwar habe ich in der Kantine gesessen mit jemandem, der 4 Wochen vor mir schon da war und nichts erlebt hatte. Und ich hatte die ganze Zeit, wurde ich beschenkt von Baba, ununterbrochen. Es war ein einziges Gabentisch um mich rum und ich bin von einer Erkenntnis zur nächsten gerannt und ich habe immer noch Danke, Danke, Danke für diese Gnade, was ich alles erfahren durfte. Und dieser arme Mensch, der hieß Albert, und er hatte bis dahin noch nichts erlebt und hat mir in der Kantine gesagt, was soll ich hier eigentlich? Und da habe ich ihm den Satz meiner Lehrerin gesagt, die sagte, du musst es dir mit Worten wünschen. Mit Worten. Gott ist Service. Gott ist Service. Er wird dir das geben, wenn du es auch mit Worten sagst. Ich sagte, stimmt, da bin ich noch gar nicht drauf gekommen, sagte er Albert. Ich wünsche mir jetzt mit Worten, dass Baba auch mal mich beachtet und ich auch mal was erlebe, was ich mitnehmen kann, dass ich weiß, dass er mich wahrnimmt. Ich sagte, gut, haben wir jetzt gehört. So, wir kommen hin zum Anleihen. Wir ziehen die Nummer 1, kommen nach vorne hin, in die erste Reihe. Baba kommt raus, dreht direkt auf ihn zu, auf uns zu und seine Augen gehen auf. Und er fasst seine Füße an und ich gucke Baba an und sage, phänomenal. Und ich dachte, ich soll dir nun auch was geben, was ich gerne möchte und habe dann gesagt, ich wünsche mir mein Lhasa Napotaka, das Tor zum Wissen der Liebe. Und ich habe gespürt, dass er mir das geöffnet hatte und ich war ab da wirklich offen. Der Kanal war eingestellt, alles war da und ich wusste, das musst du immer eingestellt lassen, die Tür musst du öffnen. Und der Albert war da der glücklichste Mensch, den ich je erlebt habe. Und Baba hat gelächelt und war glücklich, dass wir glücklich waren. Und das hat mich am meisten beeindruckt.
gesagt,